Heute bei CT Uplink ganz viele neue Erkenntnisse zu Windows 11, wie der neue integrierte Android-Emulator so läuft und was eigentlich passiert, wenn man Windows 11 auf einer nicht unterstützten CPU installiert.
CT Uplink.
CT Uplink, aber zuerst ein Wort von unserem Sponsor.
Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com.
So, und nochmal herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Mein Name ist Jankino Janssen und ich habe hier schon länger nicht mehr moderiert, weil ich unseren neuen YouTube-Kanal erstmal, weil ich mich darauf erstmal betreuen wollte, konzentrieren wollte. CT3003 heißt der. Und als wir nun aber überlegt haben, hier in Uplink eine Folge zu Windows 11 zu machen, da musste ich dann doch mitmachen, weil das ist so mein kleines Steckenpferd Windows 11. Da habe ich auch bei 3003 schon etliche Videos dazu gemacht. Und dafür habe ich mir wunderschöne und obendrein noch kompetente Gäste eingeladen. Könnt ihr euch mal einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo, ich bin der Carsten Spille. Ich arbeite im Hardware-Ressort und habe Windows 11 mir auch schon mal angeguckt auf Hardware, die nicht unbedingt auf der Kompatibilitätsliste steht.
Sehr schön.
Jo. Ja, ich bin Jan Schüssler und bin im Ressort Betriebssysteme und Sicherheit und habe mir Windows 11 vor allem so hinsichtlich Usability, aber auch jetzt akut in der aktuellen CT für Datenschutzeinstellungen angeguckt und was man da, wo man da überall eingreifen kann.
Hi, ich bin Jörg Wirtgen aus dem Mobilressort und ich habe mir bei Windows 11 vor allem den Android-Emulator angeguckt.
Ja, sehr schön. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir wieder ganz viel über Windows und Microsoft lästern werden. Deswegen habe ich mir gedacht, dass man zumindest den Start noch ein bisschen positiv aufhängt. Deswegen gleich mal an euch die Frage, was gefällt euch denn gut an Windows 11? Carsten, fang du mal an.
Also ich finde, ehrlich gesagt, auch wenn das wahrscheinlich von nicht vielen geteilt wird, ich finde die Designsprache erstaunlich klar. Also da hat Windows echt einen Fortschritt gemacht. Also zum Beispiel, dass in der Explorer-Übersicht die Icons für Dokumente, Downloads und so weiter unterschiedliche Farben haben. Das macht es mir leichter, die zu unterscheiden. Und ansonsten gefällt mir auch, dass im Task Manager zum Beispiel neue Optionen jetzt einfacher sichtbar sind und solche Dinge, die für Hardware-Überwachung und so weiter ganz praktisch sind, was mich ja auch in der täglichen Arbeit betrifft.
Ah ja, okay. Und du, Jan?
Ja, Windows 11 ist ja super, ne? So ein neuer Quell stetiger Probleme von Microsoft, gibt auf die nächsten Jahre viel zu berichten. Nein, also ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Also ich finde die Designsprache auch super. Das ist abgerundete Ecken generell irgendwie eine etwas klarere Optik. Die verfluchten Kacheln sind endlich rausgeschmissen. Und auch.
Obwohl die ja auch ihre Fans haben, ne? Habe ich gehört. Das ist ja alles.
Ja, ich habe das auch gehört. Man sagt, das sei so, aber ich habe noch keinen live gesehen. Vielleicht kann ja mal jemand hier unter den Uplink kommentieren auf YouTube oder so. Ich keine Ahnung, wenn es Menschen gibt, die Kacheln. Also die Kacheln kommen ja eigentlich aus der Ära mit Windows Phone damals, ne? Damals war das ja der heiße Scheiß, wie man so sagt, ne? Und da konntest du dann auf dem Homescreen gleich da Mail-Vorschauen sehen und sowas. Das fand ich ziemlich cool. Eher auf dem Desktop war das eigentlich immer total sinnfrei, finde ich persönlich.
Ja, mir hat jemand eine Mail geschrieben mit Screenshots auch, und das, also mit den Kacheln. Und das hat er wirklich sehr, sehr schön sich zurechtgebaut und hat alles manuell eingestellt und total übersichtlich und so eigene Icons dahin gemacht. Also das ist dann halt so, wenn du die Icons nicht auf dem Desktop haben willst, sondern dann hast du halt die ganzen Programme, die du häufiger benutzt hast, dann halt schön in den Kacheln. Kann man so machen, aber ich bin da auch bin da ehrlich gesagt auch kein Fan von. Jörg, du, hast du auch noch was Positives über Windows 11, bevor wir mit dem Meckern anfangen?
Also den Android-Emulator, den finde ich natürlich super spannend. Habe auch deswegen mehr Windows 11 installiert. Aber was ich auch schön finde, ist, dass dieses Windows Snap, also dass man die Fenster in die Hälften basteln kann mit einem Tastendruck, dass das jetzt mit Dritteln funktioniert. Das passt zu meinem großen Monitor ganz gut. Bisher hatte ich da mal irgendwelche Tools für gemacht, die ich auch mal getestet hatte. Und jetzt gucke ich mal, wie ich so mit Windows 11 zurechtkomme. Wenn hier übrigens ein bisschen Lärm bei mir im Hintergrund ist, ich bin wie im letzten CT-Uplink immer noch auf einer Baustelle. vielleicht rennen hier Handwerker oder Kreissägen oder ich versuche dann immer auszuschalten, wenn es zu laut wird.
Also ich kann dich auf jeden Fall gut verstehen und liebe Hörerinnen und Hörer, wir arbeiten da wirklich, auch wenn viele immer meckern über die Tonqualität, wir arbeiten da stark dran und es wird... Es ist so gut es geht, sozusagen. Aber es wird auch immer noch besser. Ja, genau. Ich finde übrigens auch bei Windows 11 das Design, ich finde das super modern. Und ich muss sagen, wenn ich mir jetzt Windows 10 angucke, dann denke ich schon so, oh Gott, wie sieht das denn aus? Also das sieht für mich schon total altmodisch aus. Und ja, ich finde halt diese ganze, die Integration, das war bei Windows 10, hat es ja auch schon angefangen, aber die Integration von anderen Betriebssystemen, also Linux gehen ja jetzt auch grafische Linux-Programme, Android, dass das alles so läuft. Ich finde, das ist wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket. Wenn denn die ganzen Probleme nicht wären. Vielleicht kannst du ja mal einmal kurz sagen, Jan, wie hast du denn so den Start von Windows 11 so empfunden? Also, wie ist das gelaufen, deiner Meinung nach?
Ja, ich würde sagen, also für meinen Eindruck lief das leise, weil zu Anfang kaum jemand es überhaupt gekriegt hat. Also ich glaube, Microsoft hat ja auch gesagt, dass sie ganz zu Anfang das nur erstmal auf Neugeräten mit Windows 10 anbieten, die dann im Erst-Setup-Prozess sagen, hier, du kannst jetzt auch gleich, bevor wir irgendwas weiteres machen, auf Windows 11 aktualisieren. Und jetzt vor relativ kurzer Zeit, vor wenigen Wochen haben sie erst gesagt, ja, jetzt geben wir es einfach für alle Geräte frei, die offiziell auch die Hardware unterstützen. Und ja, die Upgrades laufen eigentlich, ich würde sagen, ähnlich wie Funktionsupgrades für Windows 10 in letzter Zeit, relativ unauffällig. Habe noch keine dramatischen Beschwerden gehört, dass was kaputt gegangen wäre dabei, was ja immer so ein Risiko ist bei diesen Upgrade-Installationen. Ja, ich habe schon die ein oder anderen Rückmeldung gehört, die gesagt haben, gefällt mir nicht oder XY passt für mich nicht, sind meistens Funktionen, bei denen es um die stark eingeschränkte Taskleiste geht, die dann Leute, die sagen, dass, sorry, wenn das so krass eingeschränkt ist im Funktionsumfang, kann ich damit nichts anfangen.
Kannst du das mal einmal kurz zusammenfassen, was da an der Taskleiste genau problematisch ist?
Naja, du kannst fast nichts mehr einstellen. Also angefangen damit, dass du sie nur noch am unteren Bildrand darstellen kannst. Das heißt, so wie früher mit Windows 10 am oberen oder auch seitlich, das ist gar nicht mehr vorgesehen. Für den oberen Bildrand gibt es einen Registry-Hack, der funktioniert so halbwegs. Also ja, du hast dann die Taskleiste oben und das Startmenü oben quasi im oberen Bildbereich. Das Startmenü erscheint allerdings verlässlich links, egal ob das Taskleisten-Layout links oder mittig eingestellt ist. Und so diese Miniatur-Vorschaufenster, wenn du so über ein, so Mouse-Over über geöffnete Icons auf der Taskleiste, über offene Programme, dann blendet der ja so kleine Miniaturvorschauen ein. Und die fehlen halt ganz, weil vermutlich werden die über der Taskleiste gerendert und damit sind sie natürlich nicht mehr im Bild. Und funktioniert nicht wirklich. Du kannst die Gruppierung nicht ausschalten. Also kannst nicht sagen,
das scheint mir wirklich der größte, Ja, genau, das hat Jörg auch schon gesagt, das regt viele Leute total auf. Also es ist ja so, wenn man jetzt beispielsweise zwei Excel-Tabellen oder so auf hat, zwei Excel-Instanzen, dann gruppiert er das und dann muss man halt raten, welches was ist. Und bei Windows 10 konnte man das einfach ausschalten.
Ja, kannst bei Windows 10, also genau, du musst jetzt halt über Mouseover und diese Miniaturvorschauen gehen, dann auf der Vorschau gucken, welches ist. Das nervt schon. Mich persönlich nervt sogar mehr, dass man die dann in dem Zusammenhang, dass man die Beschriftung auch gar nicht mehr einblenden kann. Das ging in Windows 10 ja auch, ne, dass du generell wie in Windows 7 im Grunde oder XP früher, dass die Dinger eine Beschriftung haben und das haben sie auch abgeschafft. Und ich glaube, dass sie an Startmenü und Taskleist aber weiter was basteln werden noch in Zukunft. Also die ganz aktuelle Insider-Preview, die Dev-Version, also die instabilste der öffentlichen Insider-Versionen, die ist ein bisschen, ja, was haben sie denn gemacht? Sie haben im Startmenü kannst du jetzt die Menge an angepinnten Icons und zuletzt benutzten Dokumenten, das ist ja so halb-halb im aktuell in Windows 11. Und da kannst du das Verhältnis ändern, dass du sagst nur, also weniger zuletzt benutzte Dokumente und dafür ein bisschen mehr Platz für die angepinnten Programm-Icons oder umgekehrt.
Ah ja, okay.
Und das, da fände ich noch schön, wenn man das einfach ganz abschalten könnte, dass die diese zuletzt benutzten Dokumente, man kann das ja auch ausschalten, wenn man sagt, ich brauche das gar nicht, dass die da erscheinen, dass man diesen Bereich komplett ausschaltet, naja.
Hast du da eine Erklärung dafür, dass Microsoft ohne Not diese, also ich meine, die wissen ja eigentlich wegen ihrer Telemetrie, also die wissen ja, viele Leute haben ja eingestellt, dass Microsoft Nutzungsdaten bekommt, die wissen ja, dass wahrscheinlich sehr viele Leute diese Gruppierung ausgeschaltet haben in Windows 10, warum sie das in Windows 11 deaktiviert haben.
Ich kann dir das nicht mit absoluter Sicherheit beantworten. Es erschließt sich mir auch nicht.
Nee, okay.
Also was ich mir vorstellen kann, ist, was vielleicht ein Grund ist, bei der Taskleiste ist es ja so, dass sie diese komplette Taskleiste, die ja letztlich auch nur eine Anwendung ist, dass sie die relativ von Grund auf neu gestaltet haben und nicht die bestehende von Windows 10 angepasst. Sondern gesagt haben, wir nehmen jetzt mal, schmeißen viel oder fast alles raus und bauen das von Grund auf neu. Und dass es einfach die Zeit nicht gereicht hat, möglicherweise jetzt gleich alle Funktionen reinzustecken. Also, dass man gesagt hat, vielleicht machen wir es lieber so, dass es stabil läuft erstmal, was es für meinen Eindruck eigentlich tut, aber halt dann erstmal mit weniger Funktionsumfang.
Das ist ja auch das Rechtsklickmenü, hat Microsoft ja auch ohne Not oder okay, vielleicht mit Not, weil das Rechtsklickmenü, das kennen Leute ja wahrscheinlich, die schon länger Windows benutzen, das wird immer vollgekleisterter mit irgendwelchen Kontextsachen von installierten Programmen. Und das hat Microsoft jetzt umgestaltet. Nur da ist jetzt nach Meinung von vielen Leuten jetzt zu wenig drin. Das heißt, man muss dann immer, man klickt was mit rechts an und dann muss man erst auf weitere Optionen und dann kommt das alte Kontextmenü und da findet man dann die Sachen, die man im ersten nicht findet. Das ist auch, sagen wir mal, kritikwürdig, oder?
Das sind auch gängige Sachen. Also gerade vorhin irgendwie mit 7-Zip ein paar Registry-Dateien jetzt aus der CT26 fertig gemacht für den Upload. Ja, über 7-Zip, klar, da musst du immer dieses weitere Funktion, genau, weitere Optionen anzeigen, irgendwie heißt der Punkt. Ne? Und dann, ja, nervt, echt. Und aber, dass Microsoft auch eigene Einträge gar nicht drin hat. Ne? Da willst du mal schnell einen Ordner mit dem Defender scannen. Der Defender ist auch verschwunden.
Und ja, das ist ganz, ganz komisch. Und es ist vor allem, und zusätzlich noch, was ich ganz viel benutze, ist schnell einen Dropbox-Link teilen. Also einfach nur so Datei anklicken mit rechts, Link teilen, das gibt es auch nicht mehr da drin. Muss man auch zweimal klicken, also aufs alte Menü. Und es ist unfassbar, ich meine, das ist wahrscheinlich irgendein Problem bei mir hier, aber das ist super langsam bei mir. Ich habe es aber schon in vielen Foren gelesen, dass andere Leute auch das Problem haben. Das ist irgendwie, das scheint mir ein Bug zu sein. Also es dauert halt wirklich 2 Sekunden, wenn ich direkt nach dem Systemstart was mit rechts anklicke.
Ja, so krass ist es bei mir nicht, aber ich habe diesen so einen leichten Lag. Also ich musste ein bisschen genauer gucken, weil es mir nicht aufgefallen war, dieser Lag, aber nachdem ich dann drauf geachtet habe, fällt es definitiv auf, ja.
Ja, definitiv. Ja, schön ist das nicht. Und Was ich auch interessant finde, vielleicht kannst du es auch noch mal kurz erklären, dieses Chat-Icon, was da standardmäßig auf der Taskleiste sehr prominent zu finden ist. Was hat es damit auf sich?
Das wirkt so ein bisschen sinnfrei, wenn man das weiß, was das Ding eigentlich macht. Also dahinter verbirgt sich ja im Grunde ein Teams-Client. So. Nun ist das aber ein Client, den du ausschließlich mit privaten Teams-Konten benutzen willst, kannst. Und klar, wenn du das eingerichtet hast, dann hast du im Grunde wie in so einem kleinen Hochkantfenster, kannst du da Chats starten und so. Aber sinnfrei wirkt es auf mich deshalb, oder halt auch, sagen wir mal, auch das noch wohl noch nicht ganz durchentwickelt, genau. Weil du halt eben, also ein gängiges Szenario, oder nein, anders so. Microsoft hat ja ganz offenkundig Funktionen gestaltet nach Pandemie und Homeoffice, ne, weil sie gesagt haben, so, wir bauen jetzt mal konkret Funktionen ein, die man für Homeoffice oder für mobiles, hybrides Arbeiten, wie auch immer, gut gebrauchen kann. Dieses Teams-Icon sollte sicherlich ein Element davon sein. So, und jetzt kannst du das Ding mit dem gängigen Szenario Homeoffice und ich nutze da mein dienstliches Teams nicht benutzen, sondern muss separat die Teams-App installieren und die arbeitet halt auch nicht mit diesem Chat-Icon zusammen. Und das ist, da denkt man so, hä?
Ja, also
dann,
genau.
Warum habt ihr es nicht andersrum gemacht? Ne? Also man sagt, dann erstmal nur Business-Konten und Home Privatkunden nicht, so, ne? Aber es wirkt etwas unfertig alles, ja.
Ja, vor allem, es steht in der Taskleiste, heißt das halt Chat und das ist halt Teams, eigentlich Teams für Privatleute. Wenn man dann das normale Teams, was man für die Arbeit braucht, installiert hat und dann im Startmenü nach Teams sucht, dann poppen da, dann heißt das nicht mehr Chat, sondern dann poppen da einfach zwei Teams-Instanzen auf. Und Microsoft hat auch nicht deklariert, welches ist. Man muss sich also genau an so kleinen Unterschieden im Icon, da bei dem einen ist mehr weiß und dann ist es das Arbeitsteams. Das ist auch wirklich unschön. Hat es sich denn auch, Jan, hat sich da denn was so nach Hause telefonieren und Privacy, haben sich da auch Sachen geändert bei Windows 11 oder ist das eigentlich genauso wie bei Windows 10?
Also für meinen Eindruck hat sich da nach bisherigen Eindruck und Erkenntnissen weder positiv noch negativ was geändert. Ja, es hat nach wie vor die Funktionen alle drin zum Nachhause telefonieren. Nein, du kannst mit den Bordmitteln oder mit den von Microsoft vorgesehenen Mitteln nach wie vor dass die Telemetrie nicht komplett abschalten, sondern nur auf dieses Einfachlevel zurückschrauben. Du kannst aber nach wie vor den Direct-Track-Dienst einfach deaktivieren und gut, nur fehlen bisher natürlich irgendwie die mehrere Monate oder jahrelangen Erfahrungen, aber auf den Systemen, wo ich es eingerichtet habe, hat sich der Dienst auch bislang nicht wieder von selbst aktiviert. Also das war ja immer, ist ja so eine Sorge, dass man sagt, naja, wenn man so Eingriffe macht, früher oder später kommt irgendein smarter Mechanismus von Microsoft, der sagt, hey, du hast da Einstellungen, die nicht ganz optimal sind und wir unterstützen dich jetzt, indem wir die Einstellungen wieder aktivieren. Und auch das ist wie bei Windows 10, es scheint einfach auszubleiben. Was man gucken muss, ist halt, wenn dann das erste große Funktionsupgrade irgendwann kommt, weil da muss man dann schon ein bisschen genauer gucken, da werden etliche solche Funktionen im Hintergrund dann doch wieder aktiviert. Aber wenn man das weiß, kann man mit rechnen und entsprechend eingreifen. Zumindest.
Und genau, und wie man das alles schön datensparsam einrichtet, das hast du ja in der CT26 beschrieben, die haben wir noch gar nicht eingeblendet. Die könnten wir jetzt mal kurz einblenden. Das ist nämlich die CT26 2011, Windows 11, so klappt der Umstieg doch. Da sind einige sehr interessante Artikel über Windows 11 drin.
Genau, da gibt es auch wieder einen Registry-Key, der beschrieben ist, den man, wo wir auch REC-Dateien zum Runterladen wieder haben, wie man die lästige Web-Suche im Startmenü deaktivieren kann. Das hat Microsoft ja immer wieder geändert im Laufe der Jahre und aktuell ist das ein Key, der auch in der aktuellen Windows 10-Version funktioniert, wo man, ich weiß nicht, ob man das, viele kennen das, man tippt eine Windows-Taste und drauf lostippen, um ein Programm zu suchen und dann gleichzeitig kriegt man dann Bing-Suchergebnisse ganz automatisch, ne? Und das wird halt abgeschaltet dann dadurch.
Das habe ich auch original noch nie benutzt. Also das ist schon auch wirklich eine Quatschfunktion. Ja, das kann man abschalten. Man kann ich glaube, Start 11 heißt das, ne? Kann man der Taskleiste ein paar mehr Sachen beibringen?
Taskbar 11 heißt es. Start 11 ist ein alternatives Startmenü.
Okay. Und dann gibt es noch Start All Back. Das habe ich auch ausprobiert. Und damit kann man auch die Taskleiste wieder so machen, dass sie aussieht wie bei Windows 10. Und man kann sie nach rechts, oben, links schieben. Und man kann auch, wenn ich mich recht entsinne, bei Start All Back, man kann auch die Kacheln wieder hinzufügen zu seinem Startmenü. Aber diese Gruppierung, Jan, die kann man meines Erachtens, gibt es noch keinen Weg, die abzustellen, ne? Diese Zwangsgruppierung.
Also ich habe mir, jetzt vor allem das für die 26 vor allem das Taskbar 11 angeguckt und das hat etliche Optionen. Da muss man fairerweise sagen, die meisten davon finden sich auch in Windows selbst. Du hast halt ist im Prinzip besser in einer kleinen App alles im Zugriff so. Spektakulär Neues ist da nicht drin, bis auf die Möglichkeit, eben die Taskbar am oberen Bildrand darzustellen.
Ah ja, okay.
Und da muss man aber gucken, was entweder, was man vielleicht noch, ja, was vielleicht doch noch auftaucht an Registry Keys, mit denen man was dann doch noch wieder was reißen kann. Ich vermute eher, dass das nicht geht, alles. Das Erste, was man probiert bei sowas, ist ja zu sagen, okay, ich versuche jetzt die ganzen Registry Keys, die in Windows 10 angefasst werden, wenn ich solche Optionen umstelle. Das bildet ja das allermeiste davon Bild auf Registry Keys ab und setze die unter Windows 11 einfach. Und dann sieht man, dass die Taskbar da exakt gar nicht drauf reagiert. Und das legt halt nahe, dass die Funktion, darauf zu reagieren, schlicht noch nicht drin ist in der Taskbar. Mhm. Also, dass es nicht so ist, dass man so gesagt hat, wir nehmen den Leuten jetzt die Funktion weg, weil wir finden, dass nicht gut, wenn die Leute das nutzen. Weiß nicht, warum Microsoft sowas finden würde, aber naja, es ist Microsoft. Und sondern dass der Code dafür einfach noch gar nicht drin ist. Ja.
Carsten, du warst ja so einer, du machst die Taskleiste gerne rechts, ne? Oder? Oder links?
Ja, rechts, links. Also je nachdem, wo der Monitor jetzt gerade ist. Im Moment bei dem Rechner, an dem ich jetzt bin, habe ich sie links.
Das habe ich übrigens also ausprobiert mit Start All Back. Das funktioniert einwandfrei. Also da kann man die nach rechts und links tun und das geht. Also aber da könntest du dann auch auf Windows 11 umsteigen.
Ja, dass man das umbiegen kann, das habe ich mir schon fast gedacht, weil warum sollte man das aus dem Programmcode schmeißen? Nur, dass man dafür wieder Drittherstellerprogramme braucht oder irgendwelche Tools, um an der Registry rumzuschrauben, das finde ich sehr, sehr unnötig. Und da hätte Microsoft sich sicherlich keinen abgebrochen, wenn sie es drin gelassen hätten.
Ich habe auch nicht so ein gutes Gefühl dabei, weil man immer nicht weiß, wenn Updates kommen, wenn man da irgendwie an der Registry rumgefrickelt hat, dass dann irgendwas wieder nicht geht oder so. Also elegant ist das auf jeden Fall nicht, würde ich sagen. Ein weiterer Kritikpunkt, den ich oft gehört habe, also der zum Start von Windows 11 sehr, sehr prominent im Netz zu hören war, waren halt Leute, die gesagt haben, wieso wird meine CPU nicht mehr unterstützt? Weil Microsoft hat ja so Kompatibilitätslisten veröffentlicht. Da waren ziemlich viele CPUs nicht drin, die gar nicht mal so alt waren. Ich glaube zum Teil welche, die erst 4 Jahre oder so alt waren oder 5. Und 4, genau. Unter anderem übrigens auch interessanterweise von Microsoft hergestellte Hardware, also Surface Books. Aber was ja echt die große Frage ist, was passiert denn eigentlich, wenn man eine nicht unterstützte CPU hat und trotzdem Windows 11 installiert, Carsten? Das hast du ja ausprobiert, ne?
Das habe ich mit Hilfe der Kollegen aus dem Software-Ressort ausprobiert. Also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es dann nur umgesetzt und es hat auch erstaunlich gut funktioniert, muss ich sagen. Normalerweise ist es ja so, wenn man jetzt schon Windows 10 laufen hat, dann bekommt man irgendwann über das Windows-Update die Mitteilung so, Ihr PC ist jetzt Windows 11 ready, wollen Sie das jetzt installieren? Oder, falls er das nicht ist, Ihr PC hat die Eignungsprüfung quasi nicht geschafft, tut uns leid, kaufen Sie sich einen neuen. Also in der Kurzform und etwas böse übersetzt. Da hängen so ein paar Sachen dran, die Microsoft sich ausgedacht hat für den neuen. Ja, ich nehme mal an, dass es A, um Support-Aufwand und B, um Sicherheitsfragen auch ging, weil in den letzten 3-4 Jahren hatten wir ja sehr viel mehr Sicherheitslücken, größere Sicherheitslücken auch im Hardwarebereich, die dann teilweise mit Betriebssystem-Patches behoben wurden, teilweise mit BIOS-Patches, teilweise auch in Hardware, in neuen Revisionen der Prozessoren verändert wurden. Und ich denke mal, dass es mit einer Kombination aus diesen beiden Dingen zu tun hat. Aber wenn man jetzt sagt, gut, das ist mir egal, ich benutze diese Registry Keys und dieses Tool, was wir, glaube ich, in einer der nächsten Ausgaben vorstellen auch, beziehungsweise in eine Batch-Datei ist es in meinem Fall gewesen, die setzt im Prinzip bei der Installation die Abfrage der passenden Hardware außer Kraft, sodass man den Windows 11 dann halt auch auf nicht unterstützter Hardware installieren kann. Ich habe das aus Spaß einfach mal ausprobiert mit einem gar nicht so alten System, womit man Windows 11 eigentlich auch noch super benutzen kann, also mit einer Core i 4000 CPU, die von 2015 war. Der ist für den Alltag absolut noch schnell genug. Da gibt es eigentlich keinen Grund, den jetzt nicht mehr zu benutzen und zu sagen, ach, da läuft Windows 11 nicht vernünftig drauf. Und mithilfe dieser Registry-Hacks beziehungsweise dieser Batch-Datei von den Kollegen habe ich dann den Windows-Installations-Stick bearbeitet, sozusagen. Der hat dann ein paar Dinge gemacht. Ich weiß nicht, Jan, bist du da involviert gewesen oder war das der Kollege Faldik, der das gemacht hat?
Die Registry-Datei für die Aktualisierung, aus dem laufenden System heraus oder auch aus dem
Neuinstallation. Ja. Also ich habe es bei der Neuinstallation gemacht.
Das hatte der Kollege Axel Faldi gemacht. Ja. Ich habe es aber auch schon ausprobiert. Also das läuft super. Konkret hatte ich bei mir sogar noch einen 4000er, hattest du?
Ich hatte einen 4000er gehabt.
Das kann ich noch unterbieten. Das war ein 3000er. So uralt war auch nicht. Man kann ihn schon benutzen. Das ist ein 3000er Core i5 mit 8 GB RAM. Das ist so eine alte Dell Office-Kiste ist das. Auch kein TPM, kein UEFI deaktiviert, kein Secure Boot, kein gar nichts. Die Festplatte oder die SSD läuft sogar am Controller im IDE-Modus, weil das eine Parallelinstallation mit einer alten konservierten Windows XP-Installation ist. Und ließ sich einwandfrei installieren. Hat auch das XP als älteres System erkannt. Also
ganz kurz mal, diese Batch-Datei, von der ihr redet, ist die irgendwie, kann man sich die irgendwo runterladen oder so? Oder ist das öffentlich irgendwie?
Ja, das ist Download-Material für den Artikel von Axel Faldik jetzt aus der CT26 2021.
Genau. Okay, also einfach mal auf. Kann man dann, ich glaube, die Sachen kann man auch runterladen, wenn man gar nicht das Heft gekauft hat. Muss man einfach mal auf. Wir verlinken das einfach mal.
Genau, diese Short.
Man kann den Artikel dann nicht lesen ganz, aber man kann, glaube ich, auf die Sachen zugreifen.
Ja, aber da muss man auch ein klein bisschen warnen. Also es hat natürlich auch Auswirkungen, dass man, oder mögliche Auswirkungen, sage ich mal lieber, dass man dann quasi inoffiziell unterwegs ist. Im Betrieb jetzt, ich habe die so 2 Wochen benutzt, die Installation, da ist mir jetzt nichts aufgefallen Negatives. Es gab auch Updates über Windows Update, ganz normal. Aber das heißt ja nicht, dass Microsoft nicht irgendwann mal sagt, so jetzt machen wir ernst mit unserer Kompatibilitätsanforderung und sperren dann den Update-Prozess. Also das ist meiner Meinung nach, also kann Jan vielleicht mehr zu sagen, unwahrscheinlich. Aber es ist nicht ganz auszuschließen und da darüber auch Sicherheitsupdates kommen, sollte man das zumindest im Hinterkopf behalten, ne?
Genau, also man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, was man da gemacht hat und ein Auge drauf haben, dass die monatlichen Updates auch kommen. Also, dass Microsoft wirklich sagt, nö, du bist nicht innerhalb der Spezifikation, wir sperren dir jetzt die Updates. Das wäre, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, man kann nie wissen bei Microsoft, aber also das wäre ja Security-Selbstmord auch irgendwie, weil sie haben das ja schon mal, ich erinnere mich vor 15, 20 Jahren bei Windows XP gab es diese Diskussion mit der Zwangsaktivierung. Und da haben sie irgendwann gesagt, du kriegst Windows-Updates nur noch, wenn dein System, wenn du das über diese WGA, Windows Genuine Advantage Geschichte prüfen lässt und Microsoft feststellt, ja, du hast eine gültige Lizenz. Und damit sind sie schon mal fürchterlich auf die Fresse gefallen, weil den Leuten ist im Zweifelsfall dann egal, ob sie Updates kriegen. Aber was die nicht machen, ist eine Lizenz kaufen. Und das ist, ja, ganze Systeme ungepatcht, die ganzen Trojaner beziehungsweise Würmer waren das ja vor allem, die dann da grassiert sind. Man kennt die ganzen Geschichten und ich glaube nicht, dass sie sich sowas ein zweites Mal ins Bein binden, dass sie, weil sie mutwillig Systeme aussperren, Virenschleudern produzieren.
Ja, ja. Nee, ich glaub auch, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, vor allen Dingen mutwillig nicht, aber sie werden es halt auch nicht testen, ob irgendein Update dann nicht läuft auf einer nicht unterstützten Hardware und es kann dann halt zwar nicht mutwillig sein, aber es kann einfach auch, wenn man Pech hat, passieren. Ne? Und das, wie gesagt, ich würde jetzt auch nicht sagen, soll man auf keinen Fall machen oder so. Ne? Man muss ja die gute Hardware nicht wegwerfen. Aber man soll es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass man ab und zu mal auch manuell guckt, ob man wirklich noch die aktuellen Sicherheitspatches bekommt.
Kann das denn passieren? Also Jan hat ja gerade gesagt, monatliche Updates. Das heißt, wenn diese monatlichen Updates kommen, ist man dann sehr wahrscheinlich auf der sicheren Seite? Oder kann es sein, dass man zwar irgendwie hin und wieder mal ein Funktionsupdate kriegt, aber vielleicht irgendein Sicherheitsupdate nicht?
Eher umgekehrt. Also es ist so, wenn du das System, es gibt ja zwei Varianten, um auf nicht unterstützter Hardware trotzdem ein Upgrade zu bekommen. Die eine ist, dass du auf einem System, auf dem Windows 10 läuft, wenn du dir ein Upgrade darauf installierst, hat Microsoft ja selber einen Registry-Hack veröffentlicht. Den Registry-Key, den du bearbeitest und danach ist erstens die CPU-Altersprüfung, quasi Generationsprüfung, ausgeschaltet. Und zweitens ist die TPM-Prüfung dann so eingestellt, dass sie auch ein TPM 1.2 erlaubt. Es muss aber ein TPM sein. Diese Keys, die du gesetzt hast, bleiben nach einem Upgrade, also nach einer Upgrade-Installation auf Windows 11 im System. Das heißt, wenn dann mal ein Funktionsupgrade kommt, ist davon auszugehen, dass auch das wieder automatisch installiert werden kann, also ohne nennenswerte manuelle Eingriffe. Wenn dein Rechner so alt ist, wie zum Beispiel dieser 4000er, wenn der kein TPM hat, in gar keiner Art und Weise, dann würde ich davon ausgehen, dass auch die Funktionsupgrades nicht installiert werden können. Sprich, es ist ja so ein bisschen Blick in die Glaskugel, was dann passiert.
Ja, okay.
Aber ich würde davon ausgehen, dass du die nicht upgraden kannst, sondern quasi jedes Jahr eine saubere Neuinstallation machen darfst. Weil es ja auch dafür keine Registry-Hacks gibt, um im laufenden Betrieb ein Upgrade anzustoßen und, und die Systemanforderungen außer Acht zu lassen. Es geht eben nur, solange man sagt, der erfüllt die Spezifikation eigentlich, CPU ist älter und hat ein TPM 1.2. Dann wird das gehen. Aber ansonsten würde ich damit rechnen, dass man so eine Kiste jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, die werden ja trotzdem eine Zeit lang mit Updates versorgt.
Wenn ich jetzt ein Windows 10 auf einer nicht unterstützten Kiste laufen habe und dann starte ich diese Batch-Datei von euch, dann wird mir auch über das Windows Update ein Upgrade auf Windows 11 angeboten oder muss ich das dann manuell anstoßen?
Die Batch-Datei?
Ja, also diese Registry- Geschichte.
Die Registry, genau, also die Registry, das kommt drauf an. Du kannst aus dem laufenden, also eine Upgrade-Installation aus dem laufenden Windows 10 heraus machen, mit diesem Registry-Key von Microsoft, das geht.
Also das wird mir dann einfach ganz normal angeboten im Update.
Genau, wird dir dann, also da, wo es normalerweise dann sagt, hier, wir würden ja gerne, aber dein Rechner ist nicht mit Windows 11 kompatibel, wirst du, Moment. Nee, nicht ganz. Ich müsste es jetzt heute akut nochmal nachprüfen, ob Microsoft noch was geändert hat. Als ich einen Rechner, das war ein Intel NUC, ein etwas älterer, so ein Miniatursystem, der hat einen TPM 2.0, der hatte aber nur einen 5000er oder 6000er Core i, sowas. Also war offiziell nicht unterstützt, aber mit diesem Hack von Microsoft, diesem Registry-Hack, war er unterstützt. Nee, der hat das nicht über Windows Update installiert. Du konntest dann aber mit dem Media Creation Tool einen Stick erstellen, den Stick anklemmen und den Stick, also die Setup-Exe vom Stick starten. Und das lief dann durch. Ne? Also das sagt, wenn du diesen Registry-Trick nicht anwendest, sagt es, sorry, deine Hardware passt nicht. Mit diesem Registry-Trick installiert das einfach.
Ne? Und, okay, also ja, dieses MIDI, wenn man über den USB-Stick, über das Media Creation Tool geht, das Upgrade ist ja ein bisschen brutaler als, also das bügelt ein bisschen mehr drüber als das normale Update. Ne? Das ist ein bisschen, geht ein bisschen robuster vor.
Das war meines Wissens so. Ich würde nicht beschwören, dass es bei Windows 11 nach wie vor so ist. Also der, egal, ob es über Windows Update kommt oder du das über einen Stick installierst, der wird in beiden Fällen diese Upgrade-Installation machen. Also es ist dann Windows 11 quasi erstmal in einen temporären Ordner installiert. Dann aus von Windows PE aus das Windows 10 in einen Windows.old-Ordner verschoben wird, das Windows 11 als Standardbetriebssystem gesetzt wird.
Und so. Ja, das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Also jetzt nur für die Leute
das da draußen. Das läuft ja im Hintergrund. Das ist ja nichts, was man selber machen muss. Das macht das Setup alles automatisch im Hintergrund. Also was im Hintergrund passiert, ist, weil wenn du so eine Upgrade-Installation machst, ist das Setup Windows 11 quasi versteckt neben Windows 10 installiert, diese Installationsumgebung Windows PE startet, automatisch, passiert alles automatisch, siehst du eigentlich nicht wirklich was von. In dieser Umgebung wird dann das alte gegen das neue Windows ausgetauscht und in einem letzten Schritt alle Dokumente, Einstellungen und so weiter in die neue Installation verknüpft. Und das ist eigentlich ein brachialer Prozess, egal ob aus Windows Update oder per Media Creation Tool.
Okay. Aber für die Leute, wenn, auch wenn sie diesen Registry Key einsetzen, wenn das Update dann nicht über das normale Update von Windows kommt, dann können die immer noch das Media Creation Tool benutzen und damit müsste es dann auf jeden Fall gehen. Ne?
Das geht
auch. Wenn die Hardware passt, soweit, ja.
Genau. Aber was die Hardware angeht, da wollte ich noch mal kurz was zu sagen.
Ja, das wollte ich euch nämlich genau.
Ach so, ja, dann.
Wollte ich euch sowieso gerade fragen, wie läuft, also habt ihr denn da einen Unterschied? Oder habt ihr irgendwie festgestellt, dass das langsamer lief als Windows 10 auf Nicht-Unterstützer-Hardware oder lief das genauso oder sogar besser?
Also ich habe das, wie gesagt, mit einem nicht so alten Rechner und komme ich gleich noch zu, also mit dem Core i4000 ausprobiert, da ist mir nichts aufgefallen, außer das, was halt in Windows 11 eingebaut ist, was wir vorhin schon besprochen hatten, dass manche Menüs einfach künstlich ein bisschen mit Lag aufploppen oder sowas, weil möglicherweise irgendwelche Fav-Icons noch nicht geladen werden, bis sie gebraucht werden, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach eine Designgeschichte, keine Ahnung. Aber einen großen Unterschied habe ich jetzt nicht bemerkt zwischen einem aktuellen System von unter Windows 11 und einem nicht unterstützten. Was allerdings ich noch sagen wollte, das werden sich bestimmt auch ein paar Zuhörer und Zuschauer fragen, gut, Core i3000, Core i4000, mit entsprechenden AMD-Plattformen ist das ähnlich. Also Ryzen 1000 zum Beispiel, das sind die Prozessoren, also die Ryzen 1000-Serie, die vor jetzt insgesamt 4,5 Jahren, glaube ich, auf den Markt gekommen ist, im März 2017, die aber nicht mehr unterstützt wird unter Windows 11, die aber definitiv schnell genug sind und eigentlich auch alle Features haben, die man heutzutage so braucht. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, welche Hardware denn noch wirklich geht, habe ich dann mal tatsächlich versucht, auf absoluter Minimum-Hardware, die auch unter Windows 10 überhaupt noch ging, also ein alter Pentium 4 beziehungsweise eine Celeron-Version davon, der gerade eben so 64-Bit-tauglich ist, Windows 11 zu installieren und selbst das funktioniert. Also das ist dann zwar wirklich lahm wie Hulle, aber das war
aber Windows unter, 10 wahrscheinlich auch, ne?
Das war unter Windows 10 und Windows 8.1 auch schon so. Also das liegt in dem Fall nicht am Betriebssystem, sondern einfach daran, dass die Hardware mittlerweile 15 Jahre alt ist. Aber selbst da, wenn man entsprechend geduldig ist, läuft Windows 11 sogar noch. Also funktional gibt es da eigentlich keinen Grund für, warum zum Beispiel jetzt ein Core i2000 oder so nicht funktionieren sollte.
Ja, also kann man sagen, wenn man gerne Windows 11 haben will, dann kann man das ruhig machen. Man sollte aber die Updates im Auge behalten Und es sollte einem klar sein, dass man halt einige Security-Features nicht hat, wie Secure Boot und diese virtualisierungsbasierten Sicherheitsfunktionen, die ja dann wahrscheinlich auch nicht freigeschaltet sind bei den alten Dingern, ne?
Die haben sie ja teilweise gar nicht, diese entsprechenden Virtualisierungsfunktionen, ja.
Genau, die gibt es gar nicht, ne? Und das ist ja schon, ein Sicherheitsgewinn.
Definitiv. Würde ich sagen. Also wenn man, gerade wenn man Produktivsysteme hat oder so, dann sollte man sowas sowieso nicht machen. Aber auch zu Hause, wenn der Rechner halt im Heimnetz eingebunden ist und eventuell Zugriff aufs NAS hat oder so, dann sollte man sich schon bewusst sein, dass man da eventuell sich eine Sicherheitslücke mit aufreißen könnte.
Aber die Leute, die sagen, ich habe hier jetzt irgendwie noch einen alten Rechner, ich brauche Windows 11 da drauf und der geht sowieso nicht ins Internet, der Rechner, den brauche ich für, was weiß ich, für irgendwas, die können das ruhig machen, ne? Weil da gab es ja wirklich viel Kritik, so von wegen Windows, Microsoft unterstützt Global Warming, weil alle Leute sich neuen PCs, das ist eine Verschwörung mit Intel, dass die Leute sich neue PCs kaufen müssen. Und Microsoft macht das absichtlich, obwohl das eigentlich gut läuft. Also den kann man insofern schon den Wind aus den Segeln nehmen, dass das halt geht. Also man kann schon Windows 11 installieren auf alten Rechnern, wenn man
inoffiziell halt auf jeden Fall.
Microsoft hat einfach keinen Bock, das zu supporten. Das ist, würde ich sagen, ist der knallharte Grund. Die haben überhaupt keine Lust bei Windows 10, wenn man sich von der 21H1, 21H2, wie auch immer, mal die CPU-Supportlisten anguckt. Da wird man sehen, dass Pentium 4 und ein 2000er, 3000er Core i und Co., die erfüllen auch nicht die Spezifikationen für Windows 10, die Mindestvoraussetzung. Der Unterschied ist nur, dass Microsoft überhaupt nichts dagegen, gar nichts dagegen tut, dass du es darauf installierst. Also die machen nicht mal einen Hinweis, den du umgehen kannst, sondern die lassen es einfach zu, wodurch der Eindruck entsteht, das sei supported. Offiziell ist es das halt nicht. Und ich glaube, das ist echt eine Maßnahme, weil sie sagen, es ist uns einfach Latte, wenn diese alte Hardware irgendwelche Probleme macht, wollen wir sagen können, Leute, wir haben es euch gesagt, wir haben euch sogar versucht, daran zu hindern.
Ja, ja.
Das ist, ne? Und ich glaube, dass es, sie wollen damit einfach wahrscheinlich ihre eigenen Nerven schonen. Aber das, also ich, für mich steht das Argument mit dem, mit der Ressourcenverschwendung definitiv im Raum, weil ja, du kannst das natürlich, wenn du weißt, was du tust, installieren. Aber in 4 Jahren, wenn Windows 10 auf alten Möhren gar nicht mehr supported wird, ne, wenn das komplett aus dem Support fällt und das heißt, du brauchst jetzt ein neues Betriebssystem, ja, guck mal, 95-98% der Leute installieren sich nicht Windows 11 händisch da drauf, sondern die sagen, ist ja blöd, jetzt ist der nicht mehr, geht nicht mehr, muss ich wohl einen neuen kaufen, ne, obwohl der Alte es nach wie vor tun würde, noch 5-6 Jahre.
Das stimmt, das ist schon sehr, ist schon kritikwürdig, aber ich meine, so für uns Freaks, solange es irgendwie geht, ist es ja einigermaßen okay. Apropos Freaks, Jörg, eigentlich ist Windows 11 ja angekündigt worden mit dem großen Brimborium, da laufen jetzt auf Android Apps drauf, aber das hat es ja nicht in den finalen Release geschafft. Aber man kann es schon installieren, oder, Jörg?
Genau, das hast du ja in CT3003 schon gemacht und in der nächsten CT1 werden wir es auch noch mal im Heft beschreiben. Das ist ein relativ einfacher Trick. Also diese Version, die in der Beta-Version von Windows 11 offiziell auch heruntergeladen werden kann, an diese, weiß ich nicht, wie groß war sie, 1,2 Gigabyte große Datei, kommt man mit einem kleinen Trick dran, kann sie installieren. Und dann läuft es ganz einfach. Dann hat man ein schönes virtualisiertes Android laufen, was sich auch tatsächlich von den bisherigen Emulatoren, BlueStacks oder von dem Google, der bei Android Studio mitgeliefert ist, konzeptionell unterscheidet. Das ist eine spannende Geschichte.
Wie das genau geht, da verlinken wir einfach mal auf das 3003-Video. Da ist eigentlich ein Tutorial, oder nicht eigentlich, sondern ist ein Tutorial, wie man das hinkriegt. Aber lass uns doch ein bisschen darüber sprechen, wie das eigentlich läuft. Also was ist da so dein Eindruck? Ist das, funktioniert das gut oder ist das eher so,
Das
hat einen Grund, warum Windows das noch nicht veröffentlicht hat?
Es funktioniert erstaunlich gut. Also so ein bisschen Kleinkram klappt noch nicht so richtig gut und beim Test ist es von Version 1.7 auf 1.8 gesprungen und die Benchmarks sind dadurch schneller geworden. Also da hoffen wir da auf eine Version 1.9 und 2.0, bis es so richtig losgeht. Auf den ersten Blick sieht es es ist eine schöne Mischung. Also man kennt ja den Android-Emulator vielleicht, der bei Android Studio dabei ist. Da ploppt ein Fenster auf, das sieht dann aus wie ein Handy und das bedient man dann auch wie ein Handy. Und dann gibt es so Android-Emulatoren wie BlueStacks und noch 3-4 andere, die emulieren im Prinzip ein komplettes Tablet auf dem Rechner. Und man hat da auch die Bedienelemente von Android da irgendwo versteckt. Microsoft ist einen Schritt weiter gegangen und hat das weiter ins System integriert. Das heißt, sobald man so eine Android-App aufruft, startet nicht irgendwie ein von Android bekannter Launcher mit so einem Pseudo-Rahmen drumherum, sondern es startet einfach die App. Bumm, fertig. Und man hat dann ein ganz normales Windows-Fenster und auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass man im Emulator ist. Man kann die Fenstergröße verändern. Und Microsoft hat auch ein paar Hardware-Sachen besser integriert oder anders, konzeptionell anders integriert. Ich habe mich mal gewundert, wie komme ich eigentlich an Bluetooth-Settings ran? Und auf einmal sämtliche Bluetooth-Geräte stehen völlig, ohne dass man irgendwas einstellen muss, den Android-Apps zur Verfügung. Und wenn man dann so eine App installiert, um in die Bluetooth-Settings reinzukommen, dann öffnen sich die Windows-Settings für Bluetooth. Ne? Also ist wirklich, also die Entwicklungsemulatoren, die helfen halt Entwicklern wirklich dabei, die eigenen Apps anzupassen darauf, dass, weiß ich nicht, der Mobilfunk abbricht und der Akku alle ist und das Gerät irgendwie hochkant und quer gedreht wird. Diesen Ansatz hat Microsoft rausgeschmissen, weil er genau dem Konzept widerspricht, sondern Microsoft versucht wirklich die Apps so zu integrieren, dass man gar nicht merkt, dass es eine Android-App ist, mit der man da hantiert.
Ja, das ist cool. Und die Benchmarks sind, sagst du, sind auch ganz vielversprechend. Also das ist schnell.
Ja, genau. Also das, was wir so messen, das beeindruckt uns sehr, weil viele von den Benchmarks liegen eben auch in der x86-Version vor. Es gab ja mal Android-Handys mit x86-Prozessoren und da hat es so angefangen, dass die meisten Android-Entwickler, wenn sie schon einen Binärcode erzeugen, auch direkt eine x86-Version mitkompilieren, an die App dranhängen. Und die laufen dann wirklich mit einer nativen Geschwindigkeit auf und sind schneller wie, weiß ich nicht, die schnellsten Smartphones, schneller als so ein Snapdragon 855.
Naja, okay.
Und auch etwas schneller als so ein 888. Etwas anders ist es dann bei den Apps, die nur ARM-Binaries dabei haben. Die emuliert Windows, man merkt das irgendwie gar nicht, es funktioniert einfach. Die sind immer noch auf einem guten Niveau. Also wir haben es ja auf deinem Rechner ausprobiert, irgendwie einem 16-Core AMD und ich auf meinem Notebook. Man landet mit sowas selbst in der ARM-Emulation immer noch im Bereich der High-End-Handys, was die Geschwindigkeit angeht. Zumindest die reine Rechenpower. Bei Grafikpower sieht es noch nicht so gut aus.
Ah ja, okay. Microsoft hat ja in dieser Beta-Version, wo Android schon integriert ist, da findet man die Android-Apps ja über den Microsoft Store und dann auch noch über den Umweg des Amazon App Stores. Das heißt, wenn man irgendeine Android-App sucht, dann findet man die. Und wenn man auf Installieren klickt, dann öffnet sich erstmal der Amazon App Store. Und da sind auch, also zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, da in der Beta-Version, da gibt es vielleicht irgendwie 20 Apps und das meiste sind irgendwelche Spiele und Kindersachen. Deswegen jetzt die große Frage, was bringt das eigentlich? Also was für Android-Apps sind irgendwie sinnvoll unter Windows laufen zu lassen? Ich meine auch euch anderen, ob euch da irgendwas einfällt, ob es irgendwas Android-mäßiges gibt, was ihr gerne unter Windows benutzen wollen würdet.
Wir haben so ein bisschen rumgeguckt. Man steht vor dem gleichen Problem, wo auch die Custom-ROM-Leute mit ihren Smartphones stehen und auch die Leute, die Huawei-Smartphones haben ohne Google Store. Man kommt einfach nicht an die Apps. Und die Wege, aber dann doch dran zu kommen, sind eben die gleichen, indem man sich über die APK-Mirror ganzen Varianten des Zeugs runterlädt oder direkt einen Store von den APK-Mirrors installiert und dann kommt man eben doch an alles mehr oder weniger ran. Aber die große Frage ist natürlich, warum geht man diesen Umweg, wenn man direkt eine App, von einem Musikstreaming-Dienst oder so installieren kann? Oder die meisten Dienste lassen sich auch im Browser gut nutzen. Also uns selber das macht totalen Spaß alles und ist sehr spannend. Aber warum eigentlich?
Fällt euch was ein, Carsten und Jan, was ihr gerne, irgendwas Android-mäßiges, was ihr gerne in Windows hättet?
Ich habe auch darüber nachgedacht und weil der Reflex ist ja zuerst, dass man denkt, ja cool, so die Android-Apps.
Ja,
dann genau. Im nächsten Schritt dachte ich, ja, ich weiß nicht.
Also, genau wie bei mir, ja.
Ja. Alles, was man irgendwie viel nutzt, also für WhatsApp und sonstige Messenger und Co. gibt es Web-Anwendungen oder sogar eigenständige Apps für Windows. Mhm. Und ja, ich, keine Ahnung, nee. Also bestimmt gibt es Apps, bei denen das mega sinnvoll ist. Aber,
Carsten schüttelt auch mit dem Kopf. Ja, wir haben bisher, also ich habe auch bei der, in der ganzen CT-Redaktion mal rumgefragt und da kamen sehr, sehr individuelle Sachen. Also jemand hat zum Beispiel erzählt, dass er gerne Comics liest und diese Comic-App, die Android-Version, die ist hochaufgelöster als die im Browser zum Beispiel. Also was ganz Spezielles. Oder jemand, der was war das nochmal? Irgendeine Smart Home Steuerung, die es auch nur für Handys gibt, die er gerne am PC benutzen wollte. Aber es scheint mir sehr individuell zu sein.
Genau, also man, seine Banking-App kann man sich mal angucken, ob die vielleicht mehr kann als das Browser-Interface, da mag was sein. Ich habe mir ein paar Kopfhörer-Apps, also bei manchen Kopfhörern ist ja so eine App dabei, da kann man dann Noise-Canceling besser einstellen oder ein Akustikprofil oder sowas. Mhm. Da, die wiederum liefen dann nicht, also weil die dann doch auf irgendeine Spezialität Rücksicht nahmen oder irgendeine Spezialität vorausgesetzt haben und dann sagten, dass sie ihre Kopfhörer nicht finden. Aber so, genau, in diesem Umfeld Smart Home oder irgendwelche speziellen Companion-Apps, da mag es das ein oder andere geben.
Also Banking könnte ich mir auch vorstellen, dass das, weil das ist ja was, zumindest was mich irgendwie ein bisschen nerven würde, am Handy gibt sich so eine IBAN ja doch immer etwas umständlicher ein, wenn man sie nicht gerade von irgendwoher kopieren kann. Und wenn man einfach schnell tippen will und so und man sitzt sowieso am Rechner, dann hat man einfach auch den größeren Bildschirm. Das wäre für mich vielleicht ein bisschen das Killer-Feature, weil manche Dinge sind ja doch etwas fitzlig oder sind halt eingabegebunden und wenn ich dann halt auf meiner gewohnten Tastatur lange Zahlenkolonnen eingeben muss, wie bei einer Überweisung oder was der Geier, oder eben irgendwelche, ja, doch kleingeschriebenen Dinge mir angucken. Das ist vielleicht auf dem großen Bildschirm dann angenehmer, aber ansonsten würde
vielleicht
mir
auch nicht viel einfallen. Vielleicht hat es auch Sicherheitsvorteile, weil dieser Android-Emulator läuft ja in einer abgeschottet in einer virtuellen Umgebung. Man kann, Jörg, verbessere mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, man kann auch kein Copy-Paste machen. Das heißt, man kriegt auch Dateien, also das hat ein eigenes abgeschottetes Dateisystem. Das heißt, man kriegt Dateien nur so dahin, dass man irgendwie so ein WLAN oder so ein, keine Ahnung, über Dropbox oder so, aber man kann jetzt nicht einfach Copy-Paste machen. Das hat aber ja den Vorteil, dass man, wenn man irgendwie in Windows einen Trojaner oder was hat, der jetzt drauf gepolt ist, irgendwelche, keine Ahnung, Krypto-Passwörter oder Homebanking-Zeug, wenn das da auf Android in einer virtuellen Maschine läuft, ist es vielleicht sicherer. Das sage ich aber jetzt eindeutig als Nicht-Sicherheitsexperte, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Vorteile hat, oder? Was meint
ihr? In gewisser Hinsicht schon, tatsächlich, genau. Also in erster Linie ist dieser Emulator dann genauso wie alle anderen aufgebaut. Da liegt nämlich ein fettes Image irgendwo auf der Festplatte, wo dann das verschlüsselte Dateisystem drin ist oder ein verschlüsseltes Image, wo das Dateisystem drin ist. Und von außen sieht man eben nur diese 1,2 Gigabyte Datei. Mhm. Man könnte da auch mit einer ganz normalen Dateiverschlüsselung eine ähnliche Sicherheit auf den ersten Blick hinkriegen. Aber in der Tat, wenn man unter Windows eine App startet, die dann das Dateisystem entschlüsselt und mit der man arbeitet, ist man für die Windows-Trojaner ja anfällig. Und unter Android würden solche Windows-Trojaner möglicherweise auch nicht sehen, was da ist. Aber da bin ich tatsächlich auch überfragt, was diese Trojaner dann doch wieder rausfinden können und inwieweit die dann in so eine Android-Box reingucken können.
Ja. Wenn die deine Tastatureingaben mit belauschen, dann...
Ja, das tun sie ja.
Ne, die kommen ja über Windows erstmal an diese Emulationsschicht ran und wenn der Trojaner da schon zwischensitzt, dann sollte man sich auch nicht zu sicher sein, dass der das vielleicht auch nicht mitkriegt. Ne?
Das stimmt. Aber also so die Linux-Sachen...
Vielleicht eine Sache könnte ganz interessant sein, weil mit den Banking-Apps schießt man sich ja manchmal selber in den Fuß, wenn es um Zwei-Faktor-Authentifizierung geht, weil wenn man Banking am Handy macht und die Sicherheitsfeatures dann auch wieder aufs Handy kommen, hat man ja doch wieder nur einen Faktor. Und so könnte man das vielleicht umbiegen, dass man das Banking auf dem einen Gerät macht, aber die Sicherheitsfeatures dann im Emulator kommen oder andersrum. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Ne? Aber genau, wo ihr Copy und Paste sagt, es gehen übrigens weder die Zwischenablage, mit der man dann Texte und Ziffern hin und her kopiert in die Eingabefelder und es geht eben auch nicht der gegenseitige Zugriff aufs Dateisystem. Also weder der Android-Emulator sieht Windows-Dateien, noch das Windows die Android-Dateien sieht. Man muss die Dateien also genauso umständlich hin und her kopieren, als hätte man ein Handy. Beziehungsweise sogar noch umständlicher, weil ein Handy kann man ja per USB anschließen und hat es dann im Zugriff. Das geht bei dem Emulator nicht.
Aber das kann natürlich sein, dass Microsoft das noch nachbessert, dass das irgendwie noch besser integriert wird. Ne? Das ist ja durchaus möglich, weil die Linux, die grafischen Linux-Sachen, die man unter Windows 11 starten kann, die können auf das normale NTFS-Dateisystem meiner Windows-Installation zugreifen. Und es geht auch meines Wissens Copy-Paste.
Könnte gut sein, dass Microsoft da noch nachbaut. Vielleicht.
Gerade ausprobiert. Ich habe gerade einen Firefox in Linux Firefox gestartet, ja, auf meinem Windows 11. Und da kann man auch Copy-Paste machen.
Vielleicht bauen die das nach, vielleicht dann auch quasi als virtuelle SD-Karte, dass man auf die gleichzeitig zugreifen kann von beiden Systemen.
Aber allgemein finde ich, ich hatte auch den Eindruck, dass ihr das auch alle irgendwie für ein cooles Feature haltet, obwohl wir alle keine so richtigen Anwendungsmöglichkeiten haben. Aber ich glaube, das ist eher so ein Gefühlsding, dass man halt denkt, ich habe Windows 11 und das ist rundum sorglos. Es kann ja mal sein, dass ich irgendwann eine Android-App starten will oder eine Linux-App und das kann ich halt alles. Und vielleicht ist es ja. So, das ist ja auch anders. Bei macOS ist es ja auch so, dass man da inzwischen iOS-Apps starten kann und scheint up-to-date, scheint ein Ding zu sein.
Vielleicht sind es ja auch so ganz einfache Dinge wie, man will irgendwie ein Foto aufhübschen, was man gerade geschossen hat, hat sich aber an die kleine Bildbearbeitung, die für sowas ausreicht, auf dem Handy von der Bedienung her einfach schon gewöhnt und will dann nicht entweder wieder beim Photoshop oder GIMP nachgucken, wie ging denn das jetzt nochmal hier mit der Tonwertkorrektur oder sowas. Und was mir auch noch einfällt, was vielleicht ganz spannend sein kann, da das ja in der Sandbox läuft, wenn man mal eine App ausprobieren will, die nur zur Hälfte funktioniert, wenn sie nicht Zugriff auf sonst was bekommt, Dateisystem, Kontakte oder so. Ne, gerade Kontakte möchte man ja vielleicht doch nicht mit jedem immer sofort teilen, nur bei einer App, die man mal kurz ausprobiert.
Also ihr da draußen, wenn ihr irgendeine Idee habt, was man mit Android-Apps unter Windows machen kann, schickt uns gerne eine Mail an uplink@ct.de oder wenn ihr das hier auf YouTube anguckt, auch gerne da in die Kommentare schreiben oder im Heise-Forum. Wir lesen das alles und da sind wir wirklich für die Zukunft sehr interessiert dran, wofür das eigentlich gut ist. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Rumspiel-Frickel-Feature, würde ich sagen. Ja, hat noch jemand was Wichtiges zu sagen zu Windows 11, was hier jetzt nicht untergekommen ist bei uns? Nö. Also zusammengefasst würde ich dann sagen, Windows 11 hat auf jeden Fall so seine Kinderkrankheiten mit den Taskleisten und mit Teams und die meisten lassen sich aber beheben und es hat ein paar coole Sachen, vor allem cooles Design, besseres Design, moderneres Design, Android-Emulation. Und es läuft auch auf älterer Hardware, wenn man weiß wie. Also wir verlinken euch in die Beschreibung dieses Podcasts die Artikel, wo diese Sachen drinstehen und wo dann auch die erwähnte Batch-Datei drin ist. Und ich verlinke euch auch nochmal die Windows 11 Videos auf CT3003. Und bevor wir ganz zum Ende kommen, nochmal ein Wort von unserem Sponsor.
Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com.
Jo, und am Ende ist ja hier jetzt die Tradition, dass ich nochmal ein bisschen den Postsack aufmache und nochmal ein bisschen Mails, Feedback von euch vorlese. Was ich ganz interessant fand zur Folge zum optimalen PC, hat Ran geschrieben, ich also da haben wir gefragt, ob die Leute an ihren PCs basteln und jemand ran sagt, ja, weil ich massig Speicherplatz brauche und gerade versuche für ein angedachtes Unraid 30 Festplatten und 5 SSD in ein 4 Höheneinheitengehäuse zu quetschen, um über 300 Terabyte Daten zu lagern. Das finde ich schon relativ
Das ist meine krass. Hausnummer.
Ja, bisher machten das bei mir Windows-PCs mit Hardware-RAID-Controllern, doch da meine Mega-RAID 9361 die HDDs nicht schlafen legen, habe ich 24/7 einen sehr hohen Stromverbrauch für mein Hobby, welchen ich dadurch zu senken erhoffe. Und dann gibt es nochmal Feedback hier zum ASRock, da hat ja Christian Hirsch was dazu gesagt, wir trauen der ASRock Desk Mini Bauform eindeutig zu wenig zu, Carsten. Weil Wolfgang hat nämlich vor nicht ganz einem Jahr den AMD-basierten ASRock Desk Mini X300 gekauft und hat da dann, also, was hat er? Ja, und da hat er auf jeden Fall jetzt richtig ein 32 Zoll 4K-Display angeschlossen und so weiter und es funktioniert. Alles super. Und er hat bei ruhendem Windows nur 7 Watt Systemleistungsaufnahme.
Genau. So soll es sein. Sehr gut.
Also das hört sich ja alles ganz gut an. Ja, dann jedenfalls danke an euch drei und natürlich danke an euch da draußen, dass ihr so schön zuhört und zuguckt und dass ihr immer wieder reinschaltet bei uns. Da freuen wir uns sehr drüber. Wie gesagt, schickt uns eine Mail an uplink@ct.de. Was man mit Android machen kann, interessiert uns auf Windows, interessiert uns gerade sehr. Und ja, dann wünsche ich euch allen alles Gute und sage Tschüss. CT Uplink.